ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Falsche Fährte. Der Nebel hängt wie ein gespenstischer Schleier über dem bayerischen Wald, als ich die schmale Forststraße entlangfahre. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission. Und heute führt mich mein Weg in eine Welt, die mir fremd ist. Die Welt der Jagd, der alten Traditionen und der noch älteren Machtverhältnisse. Das exklusive Jagdgebiet der Familie von Thürn und Taxis erstreckt sich über mehrere hundert Hektar unberührter Natur. Alte Eichen und Buchen säumen den Weg, ihre Blätter in den goldenen Farben des Herbstes. In anderen Umständen wäre es ein idyllischer Anblick. Heute ist es der Schauplatz eines Todes. Am Ende der Straße parken bereits mehrere Geländewagen und Polizeifahrzeuge. Ein uniformierter Beamter führt mich zu einer Lichtung, wo eine Gruppe von Männern in Jagdkleidung steht. Teuren Lodenmänteln, Hüten mit Gamsbart, Lederstiefeln. Sie wirken deplatziert neben den Polizisten in ihren funktionalen Uniformen. Etwas abseits, unter einer mächtigen Eiche, liegt eine Gestalt auf dem Waldboden. Maximilian von Thurn und Taxis, 45, wohlhabender Unternehmer und passionierter Jäger, starrt mit leeren Augen in den Nebelhimmel. Ein einzelnes Einschussloch in seiner Brust, kaum sichtbar unter der grünen Jagdjacke, hat seinem Leben ein Ende gesetzt.
Ein tragischer Unfall, erklärt Friedrich Waldner, der Jagdführer und Förster, ein wettergegerbter Mann Ende 50 mit durchdringendem Blick.
Die Schützen waren in einer Linie postiert. Die Treiber kamen von Norden. Herr von Thurn und Taxis stand an Position 4.
Er deutet auf eine imaginäre Linie zwischen den Bäumen.
Der Schuss muss von Position 3 oder 5 gekommen sein. Ein klassischer Schusswinkelfehler.
Ich betrachte die Szene skeptisch. Etwas stimmt nicht. Der Einschusswinkel passt nicht zur Position der anderen Jäger. Zudem finde ich keine Patronenhülsen an den entsprechenden Positionen. Und warum trägt das Opfer keine grelle Warnweste, wie es bei Treibjagden üblich ist? Wer stand neben ihm? Srenje, frage ich.
Auf Position 3 Dr. Berger, sein Geschäftspartner,
antwortet Waldner.
Auf Position 5 Graf von Stein, ein alter Freund der Familie.
Beide Männer stehen etwas abseits. Dr. Klaus Berger, ein gepflegter Mitfünfziger im maßgeschneiderten Jagdanzug, wirkt nervös, während Graf Heinrich von Stein, ein aristokratisch wirkender älterer Herr, eine Gelassenheit ausstrahlt, die fast unnatürlich wirkt.
Es war ein Unfall,
sagt der Graf mit fester Stimme, als ich mich nähere.
Solche Dinge passieren bei der Jagd. Maximilian war sich der Risiken bewusst.
Zu bewusst, denke ich, um grundlegende Sicherheitsregeln zu missachten. Dieser Fall riecht nicht nach Unfall, sondern nach Absicht. Sorgfältig getarnt als Jagdpech. Die ersten Untersuchungen bestätigen meinen Verdacht. Der tödliche Schuss kam nicht aus der erwarteten Richtung, sondern aus dem Wald. Von einem Punkt, an dem kein Jäger hätte stehen dürfen. Die Jagdgesellschaft besteht dennoch auf der Unfalltheorie. Besonders Graf von Stein wirkt bemüht, die Ermittlungen in diese Richtung zu lenken.
Jagd birgt Risiken,
wiederholt er bei unserer zweiten Befragung.
Maximilian hätte nicht gewollt, dass jemand dafür bestraft wird.
Eine seltsame Aussage für einen Mord, der als Unfall getarnt wurde. Um ein besseres Bild von Maximilian zu bekommen, besuche ich seine Villa am Starnberger See. Ein imposantes Anwesen mit Bootshaus und privatem Steg. Seine Witwe, Viktoria von Thurn und Taxis, empfängt mich in einem Wintergarten mit Blick auf den See. Eine elegante Frau, Anfang 40, mit kühler Ausstrahlung und perfekt sitzendem Kostüm.
Unsere Ehe war eine Partnerschaft,
erklärt sie auf meine Frage nach ihrer Beziehung. Sie nippt an ihrem Tee. Keine Spur von Tränen oder Trauer.
Gefühle spielten schon lange keine Rolle mehr. Wir hatten unterschiedliche Interessen.
Hatte ihr Mann Feinde? Srenje frage ich direkt. Ein kurzes, humorloses Lachen.
Maximilian hatte ein Talent dafür, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Er war brillant in Geschäftsdingen, aber diplomatisch? Nein.
Sie stellt ihre Teetasse ab.
Sehen Sie sich seine Geschäftspartner an oder die Umweltschützer, die sein letztes Projekt blockieren wollten.
Das letzte Projekt, wie ich erfahre, war ein umstrittenes Luxushotel am Rande eines Naturschutzgebiets. Dr. Klaus Berger, Maximilians Geschäftspartner, sollte die Finanzierung sicherstellen. Berger empfängt mich in seinem Münchner Büro. Minimalistisch, teuer, mit Blick auf die Frauenkirche.
Max war ein Visionär, erklärt er. Er sah Möglichkeiten, wo andere nur Hindernisse sahen.
Auch wenn diese Hindernisse Naturschutzgesetze waren? Srenje, frage ich. Berger zuckt zusammen.
Wir hätten alle Auflagen erfüllt. Das Projekt hätte Arbeitsplätze geschaffen, Touristen angezogen.
Ich hörte, es gab Unstimmigkeiten zwischen ihnen kurz vor seinem Tod. Er zögert.
Max wollte plötzlich die Bedingungen ändern. Mehr Geld, mehr Kontrolle. Er wurde gierig, als er unsere Investoren traf.
Die Umweltaktivistin Sophia Reiter bietet eine andere Perspektive. Ich treffe sie in einem alternativen Café in München. Eine energische Frau Anfang 30 mit klarem Blick und direkter Art.
Dieser Mann zerstörte die Natur aus Profitgier, sagt sie unverblümt. Das Hotelprojekt hätte ein einzigartiges Ökosystem zerstört. Wir haben dagegen protestiert, ja. Ich trauere nicht um ihn, aber wir haben niemanden getötet.
Sie und ihre Gruppe hatten am Morgen der Jagd in der Nähe demonstriert, wurden aber von der Polizei auf Abstand gehalten. Ein wasserdichtes Alibi, wie sich später herausstellt. Bei der Durchsuchung von Maximilians Unterlagen entdecke ich Unstimmigkeiten in seinen Finanzen. Trotz des Anscheins von Reichtum stand seine Firma kurz vor ernsthaften Problemen. Das Hotelprojekt war nicht nur umstritten, sondern auch seine letzte Hoffnung, das Familienimperium zu retten. Zudem finden sich Hinweise auf eine Affäre. Hotelrechnungen, intime Nachrichten, ein teures Schmuckstück, das nicht für seine Frau bestimmt war. Die Geliebte bleibt vorerst unidentifiziert. Ein weiteres Puzzleteil in diesem komplexen Fall. Der entscheidende Durchbruch kommt durch die forensische Untersuchung. Bei der Autopsie wird ein zweites Projektil gefunden, das bisher übersehen wurde. Es steckte in der Schulter des Opfers, verdeckt durch die Jagdkleidung. Die ballistische Untersuchung zeigt, der tödliche Schuss kam aus einer anderen Waffe als angenommen, einem Präzisionsgewehr, nicht den üblichen Jagdwaffen der Gesellschaft.
Ein professioneller Schuss, erklärt der Waffenexperte. Aus mindestens 200 Metern Entfernung durch den Nebel, bei beweglichem Ziel. Das war kein Jagdanfänger.
Ich erkenne, es handelt sich um einen sorgfältig inszenierten Mord, getarnt als Jagdunfall. Der Täter kannte das Gelände, die Jagdgewohnheiten und hatte Zugang zu speziellen Waffen. Die Suche nach der zweiten Waffe und dem wahren Schützen führt mich tiefer in die Welt der Jagd und der lokalen Machtverhältnisse. Ich entdecke Verbindungen zwischen Maximilian und illegalen Geschäften, Grundstücksspekulationen, Bestechung von Beamten für Baugenehmigungen, sogar Verbindungen zu zweifelhaften osteuropäischen Investoren. Bei einem zweiten Gespräch enthüllt Viktoria von Turn und Taxis mehr über die zerrütteten Finanzen.
Max hatte sich übernommen. Das Hotelprojekt war sein letzter Versuch, das Familienimperium zu retten. Ohne den Deal mit Berger wären wir in 6 Monaten bankrott gewesen.
Der Förster Friedrich Waldner verhält sich zunehmend verdächtig. Er kennt den Wald wie kein anderer, hat Zugang zu Waffen und wirkt nervös bei Befragungen. Doch was wäre sein Motiv? Die Situation eskaliert, als Graf Heinrich von Stein bei einem vermeintlichen Jagdunfall schwer verletzt wird. Ein zweiter Mordversuch. Im Krankenhaus, umgeben von piependen Monitoren und dem Geruch von Desinfektionsmitteln, gesteht er mir mit schwacher Stimme:
Es gibt Dinge über die Familie von Thürn und Taxis, die besser verborgen bleiben. Fragen Sie nach dem Unfall vor 20 Jahren.
Ich recherchiere und entdecke einen alten Jagdunfall vor 20 Jahren, bei dem Maximilians jüngerer Bruder Alexander starb. Offiziell ein tragisches Unglück. Alexander wurde von einem unerfahrenen Jagdgast erschossen. Der Fall wurde schnell abgeschlossen, die Familie erhielt eine hohe Entschädigung. Doch bei Gesprächen mit älteren Dorfbewohnern erfahre ich, es gab Gerüchte, dass der Tod kein Unfall war. Alexander und Maximilian hatten einen heftigen Streit am Vorabend. Und der beste Freund Alexanders, ein junger Försterlehrling namens Friedrich Waldner, verschwand kurz nach dem Unfall für mehrere Jahre aus der Gegend. Die beiden waren unzertrennlich, erzählt mir die alte Wirtin des Dorfgasthofs. Friedrich vergötterte Alexander. Nach seinem Tod war er wie ausgewechselt, verschwand einfach, kam erst Jahre später zurück, als der alte Förster in Rente ging. In einem versteckten Fach in Maximilians Jagdhütte finde ich ein altes Tagebuch. Es gehörte Alexander. Die letzten Einträge sind erschütternd. Alexander hatte entdeckt, dass sein Bruder illegale Geschäfte mit Holz aus Naturschutzgebieten machte. Er wollte ihn konfrontieren, drohte mit Enthüllung.
Ich kann nicht länger schweigen, lautet der letzte Eintrag. Was Max tut, zerstört nicht nur den Wald, sondern auch unseren Familiennamen. Morgen werde ich ihn zur Rede stellen, ein letztes Mal.
Morgen, der Tag seines Todes. Ich erkenne, der aktuelle Mord hat Wurzeln in der Vergangenheit. Waldner, einst bester Freund des getöteten Alexander, hatte all die Jahre auf den perfekten Moment zur Rache gewartet. Ein aufziehender Sturm erschwert die Ermittlungen. Ich fahre zur alten Jagdhütte, wo ich Waldner vermute. Der Wald ist dunkel, der Wind peitscht durch die Bäume, Regen setzt ein. Die Straße wird zunehmend unpassierbar, die letzten Kilometer muss ich zu Fuß gehen. Die Hütte liegt versteckt zwischen alten Tannen, ein rustikales Holzgebäude mit Jagdtrophäen an den Wänden. Zu meiner Überraschung finde ich dort Graf Heinrich, der sich trotz seiner Verletzung hierher geschleppt hat. Sein Gesicht ist bleich, seine Hand presst gegen die Wunde an seiner Seite.
Ich wusste, dass Sie kommen würden, sagt er schwach. Es ist Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Er enthüllt die vollständige Geschichte.
Der Tod von Alexander war kein Unfall. Maximilian hatte in einem Wutanfall auf seinen Bruder geschossen, als dieser drohte, seine illegalen Geschäfte aufzudecken. Ihr Vater, damals ein mächtiger Mann in der Region, vertuschte alles. Der unerfahrene Jagdgast wurde bezahlt, um die Schuld auf sich zu nehmen, und verließ das Land. Ich war dabei, gesteht Heinrich. Ich half bei der Vertuschung. Wir waren jung, dumm, loyal zum Falschen.
Und Waldner wusste es?
Er vermutete es. Alexander hatte ihm von seinen Entdeckungen erzählt. Nach Alexanders Tod verschwand er, ging zur Armee, wurde Scharfschütze. Ich dachte, er hätte vergessen, bis er vor 5 Jahren zurückkam, sich als Förster bewarb.
In diesem Moment höre ich ein Geräusch an der Tür. Friedrich Waldner steht dort, ein Gewehr in der Hand, sein Gesicht eine Maske aus Entschlossenheit und Schmerz.
Nichts habe ich vergessen, sagt er mit ruhiger Stimme. 20 Jahre habe ich gewartet, habe mich hochgearbeitet, ihr Vertrauen gewonnen, alles geplant. Alexander war wie ein Bruder für mich, fährt er fort, während er langsam näher kommt. Er war der Einzige in dieser verdorbenen Familie, der Anstand hatte. Und sie haben ihn getötet und sind damit durchgekommen.
Ich versuche, Zeit zu gewinnen. Und jetzt, Noch mehr Tote? Ist es das, was Alexander gewollt hätte? Ein Schatten huscht über Waldners Gesicht.
Er hätte Gerechtigkeit gewollt. Die Wahrheit.
Die Wahrheit kommt ans Licht, sage ich. Aber nicht so. Nicht durch weitere Morde. Für einen Moment scheint er zu schwanken. Dann verhärtet sich sein Blick wieder.
Zu spät für Predigten, Kommissar. Der Graf ist der Letzte. Dann ist es vorbei.
Er richtet sein Gewehr auf Heinrich. Ich nutze den Moment und stürze mich auf ihn. Wir ringen. Das Gewehr entlädt sich in die Decke. Holzsplitter regnen herab, während wir kämpfen. Waldner ist stark, trainiert, aber ich habe die Verzweiflung auf meiner Seite. Schließlich gelingt es mir, ihn zu überwältigen. Der Sturm draußen lässt nach. Verstärkung trifft ein, alarmiert durch den Schuss. Waldner wird verhaftet und gesteht beide Morde, den an Maximilian und den versuchten Mord an Graf Heinrich. Er hatte jahrelang auf den perfekten Moment gewartet, hatte Beweise über Maximilians illegale Geschäfte gesammelt, um nach dessen Tod alles aufzudecken und so die Familie doppelt zu zerstören.
Es sollte perfekt sein, erklärt er während des Verhörs. Der gerechte Tod des Mörders, getarnt als Unfall, genau wie er es mit Alexander gemacht hatte. Und dann die Enthüllung seiner Verbrechen, die Zerstörung seines Andenkens.
Die Wahrheit über die illegalen Geschäfte des Opfers kommt ans Licht. Mehrere Beamte werden wegen Korruption verhaftet, das umstrittene Hotelprojekt gestoppt. Victoria erbt das Unternehmen und verspricht Reformen.
Ich wusste nicht alles, was Max tat, erklärt sie bei einer Pressekonferenz. Aber ich wusste genug, um mich zu schämen. Das ist meine Chance, es besser zu machen.
Graf Heinrich muss sich für seine Mitwisserschaft verantworten, kommt aber mit einer Bewährungsstrafe davon aufgrund seiner Kooperation und seines Alters. Einige Wochen später besuche ich das ehemalige Jagdgebiet. Die Jagdgesellschaft wurde aufgelöst, Teile des Gebiets unter Naturschutz gestellt. Sophia Reiter und ihre Umweltgruppe haben Zugang zum Gebiet für ein Renaturierungsprojekt erhalten.
Manchmal braucht es eine Tragödie, um etwas zu verändern, sagt sie, als sie mich durch das Gebiet führt. Ich wünschte, es wäre anders gekommen.
Ich denke über die zerstörerische Kraft lange gehegter Rachegelüste nach. Waldner hatte sein ganzes Leben einem einzigen Ziel gewidmet und dabei selbst zum Monster geworden, das er bekämpfen wollte. 20 Jahre Planung, 20 Jahre Hass und am Ende nur mehr Leid, mehr Verlust. Als ich das Gebiet verlasse, sehe ich in der Ferne einen einsamen Wolf, der durch das ehemalige Jagdgebiet streift. Ein Symbol für die wilde Natur, die sich ihren Raum zurückerobert. Mein Handy klingelt, ein neuer Fall wartet, während der Wolf im Nebel verschwindet.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.